Querschnittsbereich, also kommunales, und dann kommen viele Bereiche dazu, zum Beispiel die Registerbehörden, die recht bedeutend sind. Also Sie wissen auch, schon mit der Melderegisterbehörde in Dresden wahrscheinlich zu tun gehabt, Standesämter, ähnliche Bereiche für Steuern und Finanzen, für den Steuern- und Finanzbereich bin ich zuständig, und für viele weitere Bereiche. Jeder der Referatsleiter beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten, das sind vier, haben so einen kleinen Bauchladen, ja, sage ich mal, von vielen Rechtsbereichen der kleinen Behörde, etwa 16 Vollzeitstellen, und sind für ganz Sachsen zuständig, mittlerweile auch für den nicht öffentlichen Bereich. Das waren vorher die Landesregierungspräsidien bzw. die Landesdirektion, die für diesen Bereich zuständig waren. Da für den nicht öffentlichen Bereich sind wir nun auch zuständig. Wenn Sie mal Sorgen haben als Grundrechtsträger, wenden Sie sich an uns, vielleicht auch an mich nach dem Vortrag. Wir nehmen Hinweise auch gerne entgegen, und wenn Sie selbst betroffen sind, also umso mehr, wenn wir uns dann Ihrer Angelegenheit annehmen. Ja, das Thema heute lautet rechtliche Rahmenbedingungen für den Datenschutz in Sachsen. Da muss man auch ein bisschen ausholen, und erstmal vielleicht zum Begriff des Datenschutzes. Das Ihnen wird es bekannt sein, Datenschutz ist eigentlich ein irreführender Begriff. Es sollen ja nicht die Daten geschützt werden, sondern ein Recht, nämlich die informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen. Dazu kommen wir gleich auch noch im Detail. In Deutschland gibt es einen Datenschutz für den nicht öffentlichen Bereich, der ist auch reguliert. Das Bundesdatenschutzgesetz ist hier die Gesetzesvorschrift, die zu beachten ist. Im Übrigen sind die öffentlich-rechtlichen Stellen gehalten, sich an die nach den Landesdatenschutzgesetzen zu verhalten. Es gibt Spezialbereiche natürlich auch noch, also insbesondere im Telekommunikationsbereich. Hier gelten spezielle Vorschriften. Ja, die Informationsgesellschaft, die beruht auf Einfluss und Macht, der sich auf Wissen gründet, und öffentliche Gewalt übt natürlich auch Macht oder Einfluss aus. Wenn Sie jetzt an Weißrussland denken, da wird der Dorfpolizist wissen, also zu welchem Arzt Sie gehen, wird wissen, ob Sie schon mal einen Ausreiseantrag gestellt haben. Er hat viel mehr Macht, als es hier vielleicht in Deutschland zulässig ist. Also in Deutschland gilt ein Grundsatz, der ist ganz wesentlich, das werden wir nachher auch nochmal bei der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung ausarbeiten, das ist der Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung. Das heißt also, die Informationen sollen nicht an einer Stelle konzentriert werden und dort für viele öffentliche Stellen oder verschiedene Amtsträger zugänglich sein, sondern es sollen abgeschottet bleiben, verteilt bleiben, und das macht im Endeffekt auch einen demokratischen Wert aus. Eine Ordnung, die nur noch wenige oder keine geschützten Bereiche eben im Sinn dieser Trennung hätte, wäre keine freiheitliche Ordnung. Sie ist vielmehr das Charakteristikum für totalitäre oder autoritäre Regimes. Wir müssen erwähnen, das 1983 ergangene Bundesverfassungsgerichtsurteil, die Entscheidung zur Volkszählung, die war ein Meilenstein hier in Deutschland, und sie ist immer noch auch Maßstab, auch in der Rechtsanwendung, auch in unserer Rechtsanwendung beim sächsischen Datenschutzbeauftragten, wenn es um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geht. Dazugekommen ist dann im Jahr 1995 die EG-Datenschutzrichtlinie, die für alle Mitgliedstaaten auch unmittelbar gilt. Also das hat auch schon mal Europäische Gerichtshof gesagt, also dass die EG-Datenschutzrichtlinie unmittelbar gilt in den Mitgliedstaaten. Ja, seit Mitte der 90er Jahre nutzen immer Menschen Medien, Kommunikationsmittel, Internet. Jede Handlung hinterlässt Datenspuren. So erklären sich natürlich auch das immer größer werdende Interesse jetzt auch am Datenschutz. Der Datenschutz ist ein Grundrecht, wie ich es bereits sagte. Grundrechte sind zunächst Abwehrrechte, also das heißt Abwehrrechte des Einzelnen gegen die öffentliche Gewalt und sind zu unterscheiden von den Leistungs-, Mitwirkungsverfahrens- oder Organisationsrechten. Abwehrrechte entstehen zumeist dann, wenn es um Über- und Unterordnungsverhältnisse geht, und Grundrechte empfinden im Zivilrecht, also zwischen den gleichgeordneten Käufer und Verkäufer zum Beispiel, zwischen Vertragspartnern, nicht unmittelbar Anwendung, sondern nur mittelbar. Also Sie wissen es vielleicht beim Mietverhältnis, ja, wenn es jetzt um bestimmte Streitfragen geht, also gibt es also durchaus auch dann Momente, wo es darum gehen kann, ob sie in ihren Grundrechten beeinträchtigt werden, wenn der Vermieter jetzt beispielsweise bei ihnen die Heizung abstellt, ja, ohne sie zu informieren. Also sind sie auch in ihrem Grundrecht betroffen, aber mittelbar. Bei Grundrechten geht es im Übrigen zwischen das Verhältnis zwischen der öffentlichen Gewalt und dem Bürger zu ordnen. Ja, der Datenschutz wird juristisch bezeichnet als Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Begriff ist auch so allgemein anerkannt und wird in der Rechtsprechung ständig verwendet. Wir können mal in die sächsische Verfassung schauen. Hier ist das Grundrecht auf Datenschutz, ja, genannt. Also es lautet, ich lese es mal vor, weil es ein bisschen unscharf ist: Jeder Mensch hat das Recht, über die Erhebung, Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen. Sie dürfen ohne freiwillige und ausdrückliche Zustimmung der berechtigten Person nicht erhoben, gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden. In dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Im Grundgesetz haben wir dieses Recht nicht ausdrücklich. Es ist hergeleitet worden durch das Bundesverfassungsgericht in dem Volkszählungsurteil, hergeleitet worden aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Verknüpfung mit dem Grundrecht auf Menschenwürde. Es ist also auch ein recht hoch angesiedeltes Grundrecht, wenn man so will. Und es gibt in den Beitrittsgebieten, in den Verfassungen, da hat man das so entschieden, die Verfassungsgeber, die haben gesagt, wir nehmen das Recht hier mit rein und haben das also kodifiziert. Also Rheinland-Pfalz hat es mittlerweile, mein Herkunftsland, auch übernommen. Also in Rheinland-Pfalz ist es jetzt auch in der Verfassung. Viele Verfassungsrechtler sagen allerdings, die auch datenschutzfreundlich sind, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Also denn dadurch, dass das so hergeleitet wird aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Menschenwürde, das informationelle Selbstbestimmungsrecht, da ist es irgendwie anschmiegsamer, und wenn es im verfassungsrechtlichen Sinne, also wenn es zu Streitfragen kommt und wenn es kodifiziert wird, auch mal im Grundgesetz, besteht die Gefahr, dass man dann gleich die Schranken dieses Grundrechts mit in der Verfassung, im Grundgesetz etabliert. Also deshalb gibt es da auch Streit, also unter Datenschützern, Bürgerrechtlern, vielleicht meinen Sie es theoretisch, ich meine, es hat eine große Bedeutung, ob man also das Grundrecht, also im Grundgesetz aufnehmen soll. Ja, wie hat das Bundesverfassungsgericht das Recht eigentlich definiert? Es hat gesagt, das Grundrecht gewährleistet das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Also hier steckt auch schon dieser Begriff Selbstbestimmung drin. Hergeleitet wurde es, wie gesagt, aus der allgemeinen Handlungsfreiheit in Verbindung mit dem Recht auf Menschenwürde. Man hat das allgemeine Persönlichkeitsrecht hergenommen und hat gesagt, ein Teil dieses allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Gut, das ist ein Eckpunkt. Den Rest können Sie vielleicht auch mal im Detail dann nochmal nachlesen. Also zu diesem Grundrecht, das wird dann nochmal hochgeladen, diese Datei. Das Recht kann natürlich eingeschränkt werden. Und der Gesetzgeber hat auch das Recht, die informationelle Selbstbestimmung einzuschränken. Denken Sie an die Meldebehörde. Die Meldebehörde, die in einem Register ja, ihre Daten verwaltet, auch ihre Daten im Familienverbund verwaltet, also auch Zusätze, Kinder, mit wem sie verheiratet sind, diese Eingriffe sind natürlich da, aber der Staat muss natürlich, um funktionsfähig zu bleiben, auch solche Eingriffe vornehmen können. Das kann er aber nicht schrankenlos, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und Einzelne hat allerdings kein Recht im Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herrschaft über seine Daten. Er ist vielmehr innerhalb der sozialen Gemeinschaft sozusagen pflichtig, auch gegenüber dem Staat. Und es können über ihn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dafür gibt es allerdings Voraussetzungen. Die Datenverarbeitung muss erstens im überwiegenden Allgemeininteresse stehen. Es muss eine verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage bestehen, das ist ganz wichtig, das wird häufig vergessen, das war auch Ausgangspunkt für das Volkszählungsurteil, wo man geglaubt hat, aufgrund einer Verwaltungsbestimmung in Grundrechte eingreifen zu können, diese Volkszählung durchführen zu können, das war ja der Anlass dieser Entscheidung. Dann sagt das Bundesverfassungsgericht auch, es muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden, also die Datenverarbeitungsvorschriften selbst, schon auf der Gesetzgeberebene, die müssen erforderlich und angemessen sein. Ja? Also da kann man ja jetzt auch bei der Vorratsdatenspeicherung drüber nachdenken, ja? Ist das erforderlich und angemessen, wenn Sie sich überlegen im normalen Leben, wenn Sie zum Postplatz gehen und eine Zeitung kaufen, dann ist der Kioskbetreiber nicht verpflichtet, jetzt sich den Personalausweis von Ihnen geben zu lassen, das aufzunotieren, welche Zeitung Sie gekauft haben und das 6 Monate aufzubewahren. Oder wenn Sie zur Post gehen und einen Brief abgeben am Postschalter, ja, und den aufgeben, ist die Postangestellte nicht verpflichtet, das jetzt aufzunotieren, also wen Sie anschreiben, wer Adressat ist, wer Sie sind. Sie müssen sich vielleicht auch noch legitimieren und das 6 Monate aufzubewahren. Genau das passiert aber momentan bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung im Telekommunikationsbereich nach dem TKG. Das ist einfach absolut absurd. Aus unserer Sicht, aus Datenschützersicht, wir haben uns dagegen natürlich ausgesprochen, auch in einer Entschließung auf einer Datenschutzkonferenz, da könnte man genauso gut sagen, wenn jetzt die Strafverfolgungsbehörden mal, es werden viele Leute mit dem Beil umgebracht, dann werden jetzt die die Verkäufer, die Beile verkaufen, ja, oder Baumärkte, ja, verpflichtet, die Leute zu registrieren, die Beile bei ihnen kaufen, dann können später die Strafverfolgungsbehörden dann vielleicht mal drauf zugreifen. Also so ist ja irgendwie der Gedanke, und das ist aus unserer Sicht unfreiheitlich. Ja, das war ein kurzer Exkurs. Vierte Voraussetzung, organisatorische, verfahrensrechtliche Vorkehrungen gegen die Gefahr einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, die muss der Gesetzgeber auch mit vorsehen. Auch die betroffenen Rechte müssen zum Beispiel gewahrt bleiben, Auskunftsrechte, die Daten müssen nach Zweckerfüllung wieder gelöscht werden und so weiter. Ja, neuere Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts zum Datenschutz sind das Lauschangriffurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2004, wonach bestimmte StPO-Vorschriften unter anderem wegen mangelnder Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Grenzen des Lauschens, fehlender Kennzeichnungspflicht der erhobenen Daten unzulässig gewesen sind. Auch ein Bundesgerichtshofurteil, eine Entscheidung, die durch die Presse gegangen ist, zu heimlichen DNS-Vaterschaftsanalysen von 2005, ist sicherlich auch ein Meilenstein gewesen in der Rechtsprechung. Dann Frage der Verfassungskonformität von GPS-Observationen eines Beschuldigten, da hat das Bundesverfassungsgericht Aussagen zugemacht. Und eine ganz entscheidende, ein entscheidendes Urteil im letzten Jahr des Bundesverfassungsgerichts, das zu einem Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme Stellung genommen hat, dieses Grundrecht entwickelt hat, im Zusammenhang mit der Frage, sind Online-Durchsuchungen, Ausgangspunkt war wieder ein Landesgesetz, zulässig. Ja, das ist, sage ich mal, die verfassungsrechtliche Seite, jetzt auf der einfach gesetzlichen Seite, also was wir an Rahmenbedingungen haben, auch an Eckpunkten haben, die zu beachten sind, höchstrichterliche Rechtsprechung. Das sächsische Datenschutzgesetz, das maßgeblich novelliert worden ist, nochmal im Jahr 2006, ist dann natürlich in Sachsen für die öffentliche Verwaltung maßgebend. Es berücksichtigt in der letzten Fassung natürlich auch die Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie, ist entscheidend modifiziert worden. Das erste Mal, als das Datenschutzgesetz wirksam geworden ist in Sachsen, das war 1991, da waren die EU-Richtlinienbestimmungen natürlich nicht eingearbeitet. Wichtig ist, dass man was das sächsische Datenschutzgesetz bestimmt und das, was das Bundesdatenschutzgesetz bestimmt, abgrenzt. Also das Bundesdatenschutzgesetz ist zunächst mal zu beachten für Bundesbehörden. Es sind bestimmte Abschnitte für Bundesbehörden gebildet worden in diesem Gesetz. Und dann gibt es aber Abschnitte, die auch Gültigkeit haben für alle und dann speziell noch für nicht öffentliche Stellen. Beim Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich, das hatte ich schon mal angerissen, geht es ja um die Rechtsbeziehung zwischen gleichgeordneten Privatrechtssubjekten und die Begrenzung von Marktmacht der Unternehmen. Man könnte es vielleicht auch in gewisser Weise als Verbraucherschutz ansehen, ja, was das Bundesdatenschutzgesetz da regelt. Und es setzt den Privatunternehmen gewisse Grenzen. Das ist in der letzten Zeit auch in Diskussion gewesen. Es sind auch weiter in Diskussion Novellierungen zum Bundesdatenschutzgesetz. Sie haben es mitbekommen, dass insbesondere um die Möglichkeit von Privatunternehmen Daten auszutauschen, Daten zu verkaufen, Daten zu vermieten. Ja, unter welchen Bedingungen soll das stattfinden können? Unter welchen Bedingungen können Daten weiter genutzt werden, ohne dass auch die Betroffenen hier einen Einfluss darauf haben. Das ist auch in gewisser Weise eine Grundsatzfrage geworden. Und man hat gewisse Anpassungen auf den Weg gebracht, die uns Datenschützern auch noch nicht weit genug gegangen sind. Aber es sind Verbesserungen erreicht worden. Vielleicht können wir auch später bei den Fragen nochmal darauf eingehen. Vielleicht haben Sie auch selber mal entsprechendes erlebt, ja, mit Werbefirmen oder Firmen, die ohne dass Sie es wissen, über Sie Daten verarbeitet haben. Sie haben vielleicht Auskunft verlangt und sind nicht weitergekommen. Ja? Denn häufig ist es so, dass man dann von Pontius zu Pilatus geschickt wird, dann sagt die Firma A, ich habe mir die Daten nur angemietet von der Firma B, und die Firma B sagt, ja, die Daten, die habe ich gar nicht, die habe ich nur kurzzeitig zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma C. Also ich habe das selber mal ausprobiert und mir ist es so gegangen. Die Instrumentarien, die mir das Gesetz gegeben hat, auch im Sinne eines Betroffenenrechts, dass ich hier zur Auskunft bekommen konnte, die haben mir nicht sehr weitergeholfen, muss ich sagen. Also hier gibt es durchaus Verbesserungsbedarf. Ja, in welchen Stellen findet jetzt das Sächsische Datenschutzgesetz Anwendung? Das Sächsische Datenschutzgesetz, da gehen wir mal rein, das findet Anwendung für die sächsischen Stellen, öffentliche Stellen, ich markiere das mal, ich mache es mal ein bisschen größer, vielleicht sehen Sie es dann besser. Also es ist gedacht für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden, sonstige öffentliche Stellen des Freistaates Sachsen, der Gemeinden, Landkreise und sonstige der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden juristischen Personen. Ja, was sind jetzt erstmal personenbezogene Daten, wird man sich gleich fragen, also worum geht's? Also was sind personenbezogene Daten, wann greift der Datenschutz, und da ist eigentlich die Definition ganz weit. Also es heißt nämlich, dass personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person sind. Die Person wird in der Legaldefinition in § 3 Absatz 1 Sächsisches Datenschutzgesetz Betroffener genannt, und diese Definition ist natürlich sehr weit. Ja? Also was fällt alles darunter? Ja? Da fällt eine Telefonnummer drunter. Das ist schon ein personenbeziehbares Datum, weil dahinter versteckt sich der Inhaber der Rufnummer, ein Kfz-Kennzeichen. Ja? Dahinter steckt ja derjenige, der das Fahrzeug hält, also der Fahrzeughalter. Also vielleicht auch eine Flurstücksnummer schon, ja, also wo wieder der Grundeigentümer hintersteckt. Also eine Personenbeziehbarkeit reicht schon aus, und um zu sagen, das ist ein personenbezogenes Datum, und es müssen auch nicht irgendwelche Gesundheitsdaten sein, Daten, die jetzt mich direkt scheinbar angehen als im Sinne einer persönlichen Betroffenheit, sondern es können auch Dinge sein, die sachliche Verhältnisse beschreiben. Also, dass ich jetzt ein Auto fahre, was weiß ich, das ist ein Land Rover oder sowas, ja, das ist schon ein sachlicher Umstand, ist aber ein personenbezogenes Datum. Ja. Also die Interpretation, die manchmal gepflegt wird, auch seitens öffentlicher Stellen, zu sagen, das ist ja kein personenbezogenes Datum, das greift normalerweise nicht. In der öffentlichen Verwaltung ist es so, aufgrund dieser weiten Begriffsdefinition, dass ich bei 99% der Daten, die in der öffentlichen Verwaltung verwaltet werden, wirklich davon ausgehen muss, dass das personenbezogene Daten sind. Was wäre jetzt ein reines sachbezogenes Datum? Das wäre vielleicht ein Punkt auf einer Straße, ja, im Sinne von Gauss-Krüger-Koordinaten, ja, vielleicht vom Landesamt für Umwelt und Geologie verwaltet. Das wäre vielleicht kein personenbezogenes Datum. Im Regelfall reden wir wirklich in der öffentlichen Verwaltung immer über personenbezogene Daten. Mittlerweile bis zum Pförtner hin, ja, haben die Leute auch einen Arbeits-PC da stehen, und es werden auf diesen Computern, ist aber nicht notwendig, dass man es auf dem Computer macht, personenbezogene Daten verarbeitet. Man kann die natürlich auch in der Akte verarbeiten oder auf einem Video, auf einem Videoband Daten speichern oder in einem Notizbuch. Ja, das Medium spielt auch keine Rolle. Gut, also Behörden, sonstige öffentliche Stellen des Freistaates Sachsen sind gebunden an das sächsische Datenschutzgesetz, und Ausnahmen gibt es in dem Absatz 3. Das sind Organisationseinheiten, Unternehmen, die am Wettbewerb teilnehmen. Man wollte die den Wettbewerbsunternehmen, die dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen, nach dem Bundesdatenschutzgesetz Daten verarbeiten dürfen, gleichstellen. Man wollte hier eine Wettbewerbsgleichstellung erreichen. Und welche Unternehmen sind das? Also zum Beispiel die Sparkassen, die öffentlich-rechtlich organisiert sind hier in Deutschland, die aber im Wettbewerb stehen mit der Commerzbank und der Deutschen Bank und der Hypovereinsbank. Also die sollten genauso wie diese Unternehmen auch nach denselben Regeln Daten verarbeiten dürfen. Das ist die Idee, die dieser Absatz 3 hat. Eine Besonderheit im Datenschutzrecht ist, das gilt für alle Länder, dass die Länder definieren, welche Stellen öffentlich-rechtlich sind und welche Stellen nach dem Landesdatenschutzgesetz unterworfen sind. Das Bundesdatenschutzgesetz wird dann sozusagen zurückgedrängt, ja, je nachdem, wie der Landesgesetzgeber dies definiert. Das ist normalerweise umgekehrt. Das ist eine Besonderheit im Datenschutzrecht. Sozusagen ist das BDSG, wenn man so will, nicht rechtstechnisch sauber gesprochen, aber ist in gewisser Weise subsidiär, ja, also unterlegen, wenn der Landesgesetzgeber entsprechende Vorschriften eingeht, dann ist das Bundesdatenschutzgesetz zurückgedrängt. Zentrale Bestimmung ist die Zulässigkeit der Datenverarbeitung im sächsischen Datenschutzgesetz. Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung ist nämlich nur dann gegeben, wenn ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt. Das ist eine Konsequenz aus dem Volkszählungsurteil. Man verlangt also ein Gesetz. Gemeint ist nicht nur ein formelles Gesetz, es kann auch eine Rechtsverordnung sein, ein Tarifvertrag, eine kommunale Satzung. Alles das, was Gesetzescharakter hat letztendlich, das kann Grundlage für eine personenbezogene Datenverarbeitung sein. Ja, eine zweite Alternative ist, und auf die kommen die Behörden sehr häufig, dass der Betroffene einwilligt. Da müssen wir dann als Datenschützer immer eingreifen und sagen, ihr dürft aber nur dann die Daten verarbeiten, wenn es auch erforderlich ist. Das ergibt sich dann aus den Datenverarbeitungsbestimmungen, wenn Sie die vielleicht mal nachlesen wollen im Detail. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, auch die Seite www.refosachs mit V geschrieben, refosachs mit X hinten, refosachs.sachsen.de aufzurufen. Da finden Sie auch Verwaltungsvorschriften, zum Teil sogar Erlasse, Richtlinien, Gesetze. Nutzen Sie das, solange der Freistaat noch so transparent ist in dieser Weise. Ich habe es gesehen, in anderen Ländern ist es nicht der Fall. Also in Berlin zum Beispiel muss man sich auf einen Account einkaufen, ja, um dann das Gesetz- und Verordnungsblatt lesen zu können. Ich finde, das prinzipiell ist mal eine gute Sache, ja, die hier von der Regierung ausgegangen ist, dass man hier Transparenz schafft in Bezug auf die Rechtsnormen. Also refosachsen.sachsen.de da finden Sie alles. Sie können sogar eine Volltextsuche machen. Gut, nochmal zurück zu dem Problem. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die Personalverwaltung der Staatskanzlei bietet den Mitarbeitern, den Beschäftigten an, ihr könnt, wenn ihr wollt, auf freiwilliger Basis, könnt ihr einwilligen, eure, ich nehme jetzt mal einen krassen Fall, eure Patientenakte, die ihr beim Hausarzt habt, ja, bei uns abgeben aus Fürsorgegründen. Wir gucken ja auch immer, ob euer Arbeitsplatz, ja, optimal ausgestaltet ist, müssen wir das ohnehin wissen, was ihr für Krankheiten habt. Ja. Und es ist aber freiwillig, ihr könnt einwilligen. Meinen Sie, sowas ist zulässig? Ja? Natürlich nicht, ja. Also das ist nicht erforderlich, es ist noch nicht mal dienlich, ja. Also zur Aufgabenerfüllung, das ist immer der Gradmesser, ist eine Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung erforderlich. Wenn nicht, ja, dann darf die Datenverarbeitung auch nicht stattfinden. Ich springe mal in die Datenerhebungsbestimmung, da steht das nämlich drin, der sogenannte Erforderlichkeitsgrundsatz. Ja, Sie kennen das vielleicht aus dem Verfassungsrecht, die Maßnahmen einer öffentlichen Stelle müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein und sie müssen verhältnismäßig sein im Sinne einer Angemessenheit, also im Sinne einer vertretbaren Zweck-Mittel-Relation. Hier geht es also um die Erforderlichkeit und Sie sehen hier in den Datenverarbeitungsbestimmungen, das ist jetzt die erste Norm aus den Datenverarbeitungsbestimmungen im Abschnitt 2, taucht das Wort Erforderlichkeit eben auf. Das Erheben personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle erforderlich ist. Das ist der Gradmesser, den wir hier haben. Das zieht sich durch das gesamte Datenschutzrecht durch, ist aber bei den anderen Datenverarbeitungsbestimmungen wesentlich, der Erforderlichkeitsgrundsatz. Nochmal zurück zum Paragraphen 2 Absatz 4, da steht ja, dass besondere Rechtsvorschriften des Freistaates Sachsen, des Bundes, dem Schutz personenbezogener Daten regeln, den Vorschriften dieses Gesetzes vorgehen. Das Landesdatenschutzgesetz ist wie die anderen Landesdatenschutzgesetze ein sogenanntes Auffanggesetz. Also was gibt es für besondere Rechtsvorschriften des Freistaates Sachsen, die den Schutz personenbezogener Daten regeln? Das können sein das Sächsische Krankenhausgesetz, ja, das zur Verarbeitung von Patienten eine Norm eingebaut hat, die die Datenverarbeitung regelt. Soweit die Norm aber zu kurz greift, da gibt es auch bestimmte Fälle, das heißt also bestimmte Fallkonstellationen nicht berücksichtigt, kommen wir wieder zurück in das Landesdatenschutzgesetz. Es gibt das Sächsische Meldegesetz, was ein Spezialdatenschutzrecht darstellt. Hier sind weitgehend die Datenverarbeitungsbestimmungen abschließend geregelt, aber allgemeine Bestimmungen wie Bestimmungen zum Beispiel die Datenschutzorganisation in § 9 Sächsisches Datenschutzgesetz, die sind nicht berücksichtigt im Meldegesetz, müssen aber für die Meldebehörden auch gelten. Also hier greift man dann zurück auf das Meldegesetz. So ist das Verhältnis hier im Land. Im Übrigen gibt es Bundesvorschriften, insbesondere im Sozialbereich, Sozialgesetzbuchvorschriften zum Beispiel, die den Schutz personenbezogener Daten regeln und die gehen natürlich dann auch als Lex Specialis, als speziellere Bestimmung dem Landesverband Datenschutzgesetz vor. Also so mal kurz zu dem Verhältnis der, Gesetze zueinander. So können Sie das auch im Prinzip grob einteilen. Im Telekommunikationsbereich haben wir noch Spezialbestimmungen, also die immer mehr eine Rolle spielen, die auch Spezialgesetze sind, dann greift das 6DSG, Sächsische Datenschutzgesetz, auch nicht, egal ob eine sächsische öffentliche Stelle handelt oder schleswig-holsteinisch, das spielt dann keine Rolle. Ich habe in den Unterlagen, die Sie nachlesen können, dann auch mal eine kleine Übersicht eingefügt, also bei wo Sie vielleicht Zweifelsfragen haben, wo das sächsische Datenschutzgesetz anwendbar ist und wie auch die Kontrolle durchgeführt wird. Das ist ja auch immer ein Thema, eine unabhängige Kontrolle der öffentlichen Stellen in Sachsen. Also wir haben jetzt kaum noch Lücken. Sie können das dann nachlesen, glaube ich, besser, wenn es dann hochgeladen ist und sich dann auch mal in Ruhe zu Gemüte ziehen, was ein Punkt ist, also wo es noch eine Lücke gibt, auch nach der EG-Datenschutzrichtlinie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die GEZ, viele Beschwerden, auch hier in dieser der Richtung, wie die GEZ vorgeht, wie sie Daten verarbeitet. Es gibt keine unabhängige Kontrolle des Mitteldeutschen Rundfunks. Geregelt ist das in einem Staatsvertrag, der für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen gilt. Und der NDR-Datenschutzbeauftragte tritt an die Stelle des sächsischen Datenschutzbeauftragten. Er ist ein Mitarbeiter des NDR. Insofern ist das unserer Sicht auch nicht institutionell unabhängig und in der Lage, eine richtlinienkonforme unabhängige Kontrolle durchzuführen. Also das ist, wird sicher nochmal Thema sein, auch hier in Sachsen. Ich meine, das muss man ändern. Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, die werden natürlich auch nicht durch staatliche Stellen, wir sind ja auch eine staatliche Stelle, kontrolliert. Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften haben Sonderregelungen, auch nach dem sächsischen Datenschutzgesetz. Sie können sich ihre eigenen Datenschutzbestimmungen geben. Das haben auch hier die katholische Kirche hat das gemacht und auch die evangelische Kirche und wir haben davon Gebrauch gemacht und nicht kontrolliert werden natürlich auch die Gerichte, ja, aus Verfassungsgründen, aus Gründen der Gewaltenteilung. Das ist eine andere Säule, ja, im Staatsapparat und wir sind nicht befugt, die Gerichte zu kontrollieren. Die Gerichte müssen sich aber an das sächsische Datenschutzgesetz halten. Ja? Wir sind nur so weit befugt, die Gerichte zu kontrollieren, als dass sie wie eine Verwaltung tätig werden. Das heißt, jetzt im Verwaltungsbereich, also zum Beispiel Verfügungen erlassen, also gegenüber am Rechtsanwalt, weil es da vielleicht irgendwelche behördenähnliche Akte gibt, also die sind natürlich dann auch Verwaltung in dem Sinne. Und wer auch nicht von uns kontrolliert wird, ist der Landtag selbst. Ja. Der Landtag ist auch jetzt dann die Legislative, muss sich aber auch wieder an das sächsische Datenschutzgesetz halten, aber die Kontrolle des sächsischen Datenschutzbeauftragten ist also beschränkt, ja, auf die Verwaltung und die Verfassung wird in dem Sinne der Gewaltenteilung Rechnung getragen. Ja, ich sehe jetzt in der Zeit, wir sind jetzt um 10 vor, wir haben 5 nach ungefähr angefangen. Ich würde jetzt vielleicht noch gerne auf Ihre Fragen eingehen, also wenn Sie Fragen haben, also zu dem Rechtsrahmen, den wir hier in Sachsen haben, im Datenschutz, nehme ich die gerne entgegen. Wenn Sie konkrete Fragen auch haben, ja, Aktualitäten, ja, gehe ich gerne drauf ein. Eine Sache ist noch angesprochen worden vom Veranstalter, wie sieht denn das aus mit dem Koalitionsvertrag jetzt zwischen CDU und FDP? Ich habe den natürlich auch gelesen. In einem Satz, einen kleinen Absatz, kommt auch der Datenschutz explizit vor. Das heißt, in dem Koalitionsvertrag, er soll gestärkt werden. In einem zweiten Satz heißt es dann, dass das Meldegesetz verbessert werden soll im Sinne der Betroffenen. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Melderecht übergegangen ist auf den Bund. Der Bund ist für die Gesetzgebung im Meldewesen zuständig. Er hat hierzu noch nicht Gebrauch gemacht. Bisher war das eine Rahmengesetzgebung, Melderechtsrahmengesetz, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die Länder konnten das gesetzlich ausfüllen. Jetzt ist es so, wir haben eine Bundeszuständigkeit. Der Bund könnte in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesmeldegesetz einführen. Es ist auch schon in Rede gewesen, dass man ein Bundesmelderegister wollte. Sie haben es vielleicht gehört, das ist eine Zielvorstellung, die Herr Schäuble projiziert hat. Und insofern ist das eine Auslaufsache. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da verbessern will. Also die einzige Verbesserung, die ich mir jetzt noch gemessen an den Aktualitäten vorstellen könnte, wäre, dass man wirklich sagt, man nur noch Opt-in-Lösungen macht. Also wenn Daten aus dem Melderegister rausgehen an Private, dass das nur noch mit Einwilligung der Betroffenen geschehen darf. Gegenwärtig ist es ja so, dass Sie sich kümmern müssen als Betroffener, Sie das Gesetz kennen müssen, ja, und wissen müssen, dass Sie Widerspruch erheben können, damit Ihre Daten nicht an einen Adressbuchverlag wandern oder dass Ihre Daten an Parteien weitergegeben werden aus dem Melderegister. Also das kann ich mir als Verbesserung vorstellen. Ich weiß aber, dass das nicht auf der Agenda ist. Also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt unter diesem Detail im Koalitionsvertrag nichts vorstellen. Dann kritisiert worden ist in der Presse, dass die Telefonie über Voice-over-IP besser kontrolliert werden können soll. So hätten es die Koalitionsparteien propagiert. Dazu muss man vielleicht sagen, dass diese Kontrolle eine Online-Durchsuchung darstellen würde im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es hierfür aber noch keine gesetzliche Grundlage gibt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Koalitionspartner CDU das durchsetzen wird können. Man muss es abwarten, vielleicht setzen sie es durch. Aber jetzt viel Datenschutzfreundliches habe ich aus dem Koalitionsvertrag nicht rauslesen können. Sie haben ihn vielleicht selber auch mal sich zu Gemüte gezogen. Ich fand es eher schade, denn ich meine, auch hier hätte die Bürgerrechtspartei FDP einige Zeichen setzen können, hat es aber nicht getan, also jedenfalls nicht in dem Koalitionsvertrag. Man muss aber auch der Regierung vielleicht die Chance geben, Dinge besser zu machen, als sie die alte Regierung gemacht hat. Bitte, ja.
Mein weiterer Punkt war jetzt, dass natürlich stand das Gebäude Kennzeichen, also anders.
Kennzeichen.
Mittlerweile hat fast jede Ampel Kameras drauf, die stehen sich
dazu. Ja, also es gibt jetzt zwei Punkte. Gefragt worden ist, wie sieht das aus mit dem Kfz-Kennzeichen-Scanning? Mittlerweile seien an jeder Ampel Kameras auch zu sehen und würde gefilmt. Also so gebe ich das jetzt mal wieder. Also das Kfz-Kennzeichen-Scanning ist in einem Entwurf in der letzten Legislaturperiode auch schon aufgetaucht, in einem Entwurf zur Änderung des Polizeigesetzes. Wir sind der Meinung, haben das auch zum Ausdruck gebracht, das ist uns aber nur teilweise geglückt, dass
man die Fälle, in denen Kfz-Kennzeichen-Scanning stattfinden können soll und wie die Nutzung dieser Daten, was die Nutzung dieser Daten angeht, weitgehend beschränkt auf wenige Fälle. Also man kann ja sich vorstellen, dass auch bei Großereignissen auch mit einem gewissen Gefährdungsrelevanz sich das auch vertreten lässt. Also da wären wir nicht grundsätzlich dagegen. Allerdings wäre eine flächendeckende Ausweitung des von Kfz-Kennzeichen-Scanning also von uns natürlich nicht gewollt. Was dieses Film an den Ampeln angeht, ist das ein anderer Punkt. Also hier haben wir eine Vereinbarung auch mit dem Innenministerium getroffen, dass nur in dem Fall, in dem jemand beginnend bei Gelb ja, über die Ampel fährt, auf den Knopf gedrückt werden kann und gefilmt werden darf. Wir haben gegenwärtig auch nicht den Eindruck, teilweise durch die Presse gegangen, anders durch die Presse gegangen, ich weiß das, dass also kontinuierlich gefilmt wird. Also dass sich die Polizisten hinsetzen und ihre Stulle essen, ja, und die Kamera laufen lassen. Also das ist nach unserer Kenntnis nicht der Fall. Ja. Bitte.
Ja, Sie wissen, befinden wir uns hier in einer Neustadt an unserer Fabrikswerbung. Das heißt, meine Information ist jetzt ein Jahr alt, war ja. Das ist immer noch der Fall und welche Aktivitäten haben Sie von sich ausgetan, um die Sache zumindest zu begleiten? Beispielsweise eine solche Auswertung bei den Kameras, bei den Geldhandel, die Sie erwähnt haben, die das auch in Bezug auf diese eine Kamera hier gemacht wird, mehrere Kameras mittlerweile.
Also es ist, ja, ich wiederhole die Frage nochmal, also wie sieht das aus mit der Kameraüberwachung hier in dem Bereich Neustadt, Alaunstraße, ja, Sie kennen die Diskussion, die polizeiliche Maßnahme, es ist eine Videoüberwachung auf polizeigesetzlicher Grundlage, erfolgt und eine Kamera ist nach unserer Kenntnis installiert an einem Restaurant, gibtseitig glaube ich, ja. Und ich bin jetzt nicht zuständig in diesem Referat, aber ich weiß, dass das Referat Polizei und Justiz bei uns hier mit der Polizei auch in Kontakt steht. Ich weiß auch, dass auf der Fachebene der Polizei die Maßnahme sehr umstritten war, dass man sie eigentlich nicht wollte. Dass aber der Innenminister gesagt hat, ich möchte hier ein Zeichen setzen, wir müssen hier mehr Überwachung stattfinden lassen, das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Aus unserer Sicht hat sich der Umstand, dass es sich um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt, jetzt nicht so bestätigt. Die Maßnahmen selbst, also mit der Kamera, waren auch nicht erfolgreich aus unserer Sicht in Bezug auf eine Vorbeugung und in Bezug auf eine Strafverfolgung. Also die Erfolge der Polizei in diesem Bereich sind aus unserer Sicht bescheiden. Das heißt auch, dass jetzt nach über einem Jahr, ich glaube anderthalb Jahre sind es jetzt, ja, sind wir so verblieben, dass jetzt nach Ablauf von 2 Jahren, also wir uns die Sache nochmal gemeinsam mit der Polizei anschauen, ob sie aufrechterhalten bleiben kann. Ich muss dazu sagen, dass es nur ganz wenige Videoüberwachungen gibt auf der polizeigesetzlichen Grundlage in Sachsen, worauf wir auch in gewisser Weise stolz sind, dass wir darauf eingewirkt haben, dass es nur so wenige gibt. Es gibt 4 in Leipzig. Und es gibt 2 in Dresden. Darüber hinaus gibt es keine Videoüberwachungsmaßnahmen auf polizeigesetzlicher Grundlage. In den anderen Fällen erkennen wir an, dass es sich um Kriminalitätsschwerpunkte handelt. Wir halten auch die Maßnahmen für vertretbar. Hier im Fall Neustadt allerdings haben wir schon Zweifel bei der Geeignetheit der Maßnahmen. Also das kann ich zu unserer Arbeit sagen.
Okay, darf ich noch ein bisschen...
Jahres würde ich sagen, also wir sind ständig, aber auch mit der Polizeidirektion am Tag dazu
Ich möchte jetzt wirklich ins Wort rein, aber wir haben einen Zeitplan. Vielleicht könnte irgendwie die Diskussion noch ausgeweitet werden, wenn noch weitere Fragen sind. Ich würde dann bloß gerne mit dem nächsten Vortrag weitermachen.
Okay. Also,